Gut, dann werden wir jetzt nach diesem schönen weiteren Musikstück uns wieder in das Museum hineinbeamen durch den Bildschirm und die Internetleitung und dort ein wenig weiter spazieren gehen. Was Bilder dort einmal augenfällig machen, was sofort jedem auffällt, ist, dass sie herumhängen. Oder vielleicht manche stehen, aber die meisten Bilder hängen so in der Gegend und an den Wänden herum. Aber Bilder machen doch auch anderes. Also man könnte einmal sagen, sie wirken, oder?
Ja, wenn ich hier im Museum vor einem Bild stehe, dann macht das einen gewissen Eindruck auf mich. Das kann für mich eine weite Landschaft mit großen Wolken sein. Und ja, und wenn die Perspektive von mir aus richtig gewählt ist, dann kann ich mir vorstellen, ich fliege oder ich überblicke hier ein weites Land zum Beispiel.
Ja, dass das jetzt ein ganz konkreter ästhetischer Eindruck, eine ganz konkrete ästhetische Wirkung. Aber viele Bilder lösen doch Gefühle aus. Also zum Beispiel irgendeine Kreuzigungsszene wird bei religiösen Menschen vielleicht Andacht auslösen oder ein gewisses Gefühl der Rührung. Ich weiß nicht, was man da so empfindet. Oder andere Bilder, wie zum Beispiel die von Francis Bacon, können bei sehr verschreckten Gemütern vielleicht Furcht auslösen oder Ekel wäre vielleicht auch ein nicht zu weit gegriffen für manche Menschen.
Ja, man muss vielleicht auch anfügen, dass in Gemälden dargestellte Brutalität und Gewalt in gewisser Weise ja auch ein ästhetischer Genuss sein kann, nicht?
Oder man hat Freude dabei, das ist auch durchaus möglich. Oder man empfindet Bilder als Witz, also nicht in der Hinsicht, dass sie so zum Lachen sind, sondern vielleicht ein paar intelligente Szenarien dargestellt sind oder eine intelligente Bezugnahme auf andere Bilder.
Ja, Bilder können zum Beispiel auch spannend sein. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind oft lange vor Schlachtenbildern, wo tausende kleine Männchen abgebildet waren, gestanden bin und geschaut habe, wer da jetzt wohin zieht und wer da gewinnen könnte und wer da wen erschießt. Vielleicht brutal, aber es war so.
Ja, diese Schlachtenbilder, oder damit wir vielleicht ganz konkret schon auf jemanden zu sprechen kommen, der überhaupt noch öfters zu Wort kommen wird, dem Herrn Wittgenstein, der ja gesagt hat, dass Schlachtenbilder zum Beispiel erzählen und Bilder prinzipiell erzählen. Also das wäre ein weiteres Moment von Bildern, dass sie nicht nur wirken und herumhängen, sondern unter Umständen auch erzählen können oder sprechen. Also die Redewendung von sprechenden Bildern ist ja jedem geläufig.
Ja, Bilder können auf die unterschiedlichste Weise etwas erzählen. Oder es gibt zum Beispiel auch Bilder, wie Francis Bacon sagt, dass seine Bilder nichts erzählen. Sie stellen etwas dar.
Ja, sie sind der Ausdruck von etwas. Oder vielleicht sind sie kein Ausdruck oder nur ein Abbild von etwas. Oder vielleicht sprechen sie und erzählen nicht. Oder sie sprechen gar nicht. Nur, also eine gewisse akustische Komponente kann man eigentlich in jedem Bild feststellen. Man spricht ja auch von schreienden Farben und Bacon selber wollte ja auch nach dieser aus seiner berühmten Aussage den Schrei malen. Nur es ist eben nicht immer gesagt, dass diese akustische oder sprachliche Äußerung eines Bildes auch ein Erzählvorgang ist.
Ja, es können natürlich auch melodisch geschwungene Linien sein, beziehungsweise da kommen wir zu einem anderen Punkt. Es kann einfach ein ganz harmonisches Bild sein, in dem ich einfach nur versinke und ja, nichts Besonderes dabei denke.
Ja, das heißt zu Deutsch, es gibt auch sehr oberflächliche Bilder oder Bilder, die oberflächlich wirken, aber das durchaus nicht sind. Meistens ist es ja auch so, dass man, zumindest bei regelmäßigen Museumsgängern, dass sie mit gewissen Bildern vertraut sind oder diese schon öfters gesehen haben, immer wieder ansehen. Und auch ein Bild von diesen Bildern in der Erinnerung haben. Das heißt, Bilder können sich auch einprägen. Man kann sie nicht nur anschauen, sondern in einer gewissen Weise haben sie es an sich, dass sie sich einprägen. Oder man kann sagen, dass in einem speziellen Aspekt unsere Erinnerung auch aus Bildern besteht.
Ja, ich würde bestimmt den Seemann von Van Gogh jederzeit wiedererkennen. Und es ist aber doch, wäre aber doch eine ganz neue Erfahrung, in einem Museum in echt zu sehen. Also es wäre die Wirkung doch noch einmal ums Ganze fulminanter, würde ich sagen. Also wenn ich ihn hier in meinem Van Gogh-Band betrachte oder sonst irgendwo. Damit kommen wir vielleicht auch noch dazu, dass es ja nicht nur darauf ankommt, wie die Bilder präsentiert sind, sondern auch in welchem Rahmen sie uns entgegentreten.
Ja, die Frage ist jetzt, in welcher Zoom-Einstellung wir Rahmen betrachten. Es gibt ja verschiedenste Rahmen, oder unsere ganze Welt besteht eigentlich nur aus Rahmen und sonst gar nichts. Ob das jetzt ein riesengroßer Goldschnörkelrahmen ist oder einfach ein schwarzer Blechrahmen, oder ob wir als Rahmen eines Bildes das Museum als Ganzes betrachten, was ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Andererseits könnte man Bilder auch so in einen Rahmen stellen, wie es eine Kirche ist. Heiligenbilder und Kreuzigungsszenerien sind ja meistens in Kirchen zu sehen, oder die Fensterscheiben von Kirchen haben meistens irgendeine biblische Szenerie als Thema.
Ja, man spricht heute schon oft davon, dass diese Bilder in Kirchen oder überhaupt alle sakralen Bilder irgendwo ihre Funktion verloren hätten, weil man eben nicht mehr so an Gott glaubt oder was immer auch. Aber ich glaube, dass es trotzdem immer noch sehr imposant ist, in eine Kirche zu gehen und dort ein Kreuzigungsbild zu betrachten. Es hat einen, oder von mir aus eine, wie es bei uns in der Kirche gibt, es eine ganze Bildergeschichte an der Rückwand, eben den Leidensweg Christi.
Ja, östliche Kirchen sind ja zum Teil wirklich vollgestopft mit Ikonen, also wieder anderen Arten von Bildern. Und diese Ikonen haben natürlich auch noch die andere Funktion, dass sie eine Präsenz des Dargestellten vermitteln sollen oder eine Gottespräsenz. Prinzipiell könnte man sagen, dass diese ganzen religiösen Bilder in gewisser Weise eine Andacht oder vielleicht Gottesfurcht erzeugen sollen und auch vielleicht zur Erbauung dienen.
Naja, also ich würde mal sagen, dass die ursprüngliche Intention hinter diesen Bildern natürlich auch darin liegt, dass viele Menschen einfach nicht lesen konnten und man eben versuchte, ihnen auf visuellen Weg die Leiden Christi nahezubringen. Genauso wie ganz andere Heiligenbilder, wo eben oft signifikante Symbole eben dann ausdrücken, welcher Heilige das eben dann ist, nicht?
Wenn wir noch auf dem religiösen Terrain bleiben, ist ja auch zu sagen, dass verschiedene Religionen verschieden mit Bildern umgehen und dass das Bilderverbot ja nicht gerade zu den am wenigsten bekannten Dingen zählt, oder Bilderstürmereien, wie sie zu Beginn der Reformation stattgefunden haben, zeugen ja davon, dass den Bildern auch eine immense negative Macht zugeschrieben worden ist. Und vielleicht auch deswegen, weil über die Bilder die katholische Kirche vor allem ihre Macht repräsentiert hat, sei es in Papstbildern oder in den Kirchen, in den Statuen. Jeder Heilige hat seine Statue und seine Bilder bekommen.
Ja, neben deinen vielen Heiligen gibt es da auch noch viele Engel in den meisten Kirchen, zumindest in den barocken, die da ziemlich nackig herumflattern und eigentlich keinen so sakralen Eindruck mehr machen. Ich weiß auch nicht genau, wo die herkommen. Jedenfalls haben sie irgendwie einen Touch von kindlicher Erotik oder so.
Ja, ich weiß auch nicht, ob diese nackigen Engel dazu gedacht sind, um die Kirchenbesucher zu erregen, womit wir bei einer anderen Wirkung von Bildern wären. Aber ob die früher dazu da waren, die Kirchenbesucher zu erregen, ist auch nicht sicher. Also man kann es sehr schwer rekonstruieren. Vermutlich gibt es wenig Berichte darüber. Augenzeugenberichte sowieso eher nur mehr in eingeschränktem Maße. Tatsache ist, dass eben es eine andere Art von Bildern gibt oder eine andere Verbreitungsform von Bildern, die ganz explizit nur darauf ausgerichtet ist, den Betrachter des Bildes zu erregen. Fällt dir dazu etwas ein?
Naja, ich würde sagen, dass erotische Bilder, glaube ich, schon seit der Antike irgendwie bis herauf in die Neuzeit ihrem Genre ziemlich treu geblieben sind, wobei nach wie vor die Erregung im Mittelpunkt steht.
Der theoretische Gehalt von allen erotischen Bildern ist zwar nicht nur mit der sexuellen Erregung des Betrachters erschöpft, aber zumindest in Pornos ist damit schon so ziemlich alles erledigt. Aktbilder sind natürlich dann noch einmal ein bisschen anders. Also wenn man von einer künstlerischen Komponente spricht, ist die dort dann vorherrschend. Aber nachdem uns die Erregung auch nicht gerade übermannt hat, werden wir jetzt vielleicht wieder etwas Musik einspielen.
Ja, wenn wir jetzt nun gerade noch bei der Erregung waren, so können wir auch noch zu einer Art von Bildern gehen, die heute kaum noch Erregung stiftet, Wobei ich hier jetzt im Sinne, also Erregung im Sinne von Aufregen meine. Nämlich zum Beispiel Fotomontagen von irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten, die heute zum Teil mit digitalen Mitteln auch schon sehr perfekt gemacht sind, aber trotzdem eigentlich niemanden mehr wirklich daran glauben lassen, dass diese echt sind. Also bis vor nicht allzu langer Zeit hat ja ein Foto noch als juridisches Beweismittel gegolten, was mittlerweile schon in den Köpfen der Leute sich, glaube ich, breit gemacht hat, dass man diesen bunten Dingen nicht mehr allzu viel Glauben schenken soll.
Ja, die Rezeption von Bildern hat sich also insofern verändert, als eben zum Beispiel niemand mehr glaubt, dass die Personen auf dem schönen bunten Wochenblattcover jetzt mit Revolvern und oder als Ballerina herumstehen oder dass irgendwelche bekannten Persönlichkeiten wirklich in diesen kompromittierenden Posen waren, auf denen sie dargestellt sind, vielleicht in irgendwelchen Magazinen. Eben weil jeder weiß, dass mit einem relativ geringen Aufwand an Computertechnik schon Fotomontagen erzeugt werden können, die man nicht nur mit freiem Auge, sondern praktisch eigentlich gar nicht mehr von wirklichen Fotos unterscheiden kann. Und das hat sich natürlich auch auf die juristische Ebene weitergeschlagen und ja. Also gibt es von dir solche Fotos?
Naja, ich habe sicher auch schon mal in irgendeinem Digitalisierungsprogramm herumgespielt. Ich meine, man kann so ein verändertes Foto in den meisten Fällen ja schon von normalen Fotos unterscheiden, dadurch oft, dass sie doch oft wie eine Karikatur angewendet werden und der Kopf des Präsidenten irgendeines Vereines nicht immer zur Größe des Körpers der Ballerina passt, die er unten dran gestückelt hat.
Aber wenn man sich zum Beispiel irgendwelche älteren Leute, die nicht mehr so viel mit der unter Anführungszeichen Welt in Kontakt sind, vorstellt oder irgendjemand aus dem letzten Jahrhundert, der würde das vermutlich total für bare Münze nehmen. Das heißt, es hat sich hier in der Einstellung zu Bildern allgemein etwas geändert in den letzten, also eigentlich würde ich sagen fast nur 10 Jahren oder so, weil vorher oder 20 Jahren, weil erst seitdem gibt es wirklich die breite Möglichkeit, solche Fotomontagen zu machen. Also die Geheimdienste haben das sicher schon früher gehabt und gemacht, aber in diesen Kreisen verkehrt man als Student normalerweise eher nicht so oft.
Ja, und wo wir nun schon bei diesen Fotomontagen sind, die uns vermutlich etwas anderes sagen sollen, als sie dann wirklich gleich darstellen. Ja, weiß nicht, reden wir auch noch von Bildern, die zwei Sachen gleichzeitig darstellen oder überhaupt was anderes machen?
Nein, also ich würde da heute nicht mehr darüber reden. Wir haben ja unsere Sprechzeit doch schon fast über Gebühr strapaziert, also zumindest die standardmäßigen 90 Sekunden, die ein O-Ton in anderen Radiosendungen haben darf, ist ja schon um ein kleines Prozent oder Promille überschritten.
Ja, und normalerweise schalten dann die Leute, wenn ein Sprecher diese Zeit überzieht, sehr schnell weg. Also, und falls es doch noch welche gibt, die bei uns hier länger zugehört haben, ja, dann werden Sie sich vielleicht gefragt haben, was diese ganze Komposition eigentlich soll.
Ja, also die sprachlichen Trugbilder, die wir jetzt fast eine Stunde lang serviert haben, sind deshalb entstanden, also unter anderem deshalb, weil wir im Rahmen eines Seminars drei Lehrveranstaltungen verbinden, zu koppeln versuchen oder uns einfach quasi synchron bei drei Lehrveranstaltungen Gedanken machen und diese laufen eben alle über den Bildbegriff. Und ja, also das sind am Institut für Philosophie die drei Vorlesungen bzw. Seminare, Erstens von Ulrike Kadi, Bild gegen Wort bei Lacan. Dann von Richard Heinrich, Ausdruck und Abbild, unter anderem bei Francis Bacon. Und von Herbert Rachowitz, das also eine Arbeit, ein Seminar zum Manuskript 115, zum digitalisierten Nachlass von Wittgenstein.
Ja, und was bleibt mir hier noch viel zu sagen, als Ihnen noch einen schönen Tag mit Radio Orange zu wünschen. Und ja, zum Ende unserer Sendung wollen wir Ihnen noch eine kleine Komposition aus den am besten aussehenden Waves zum Besten geben.
Ja, vorher noch, ich hoffe, wir haben jetzt auch nichts vergessen bei unserer Bearbeitung dieser Bildgeschichte. Kannst du dich noch an alles erinnern? Weißt du noch, was wir gesagt haben?
Naja.
Also ich weiß es zumindest nicht mehr so genau, aber das Schöne ist ja, dass wir das Ganze auf Computer gespeichert haben und unendlich oft abspielen können und überall Batterien drin waren. Und darum können auch Sie, liebe Hörer, das heute hören. Und jetzt geht es noch weiter eben mit den Ausschnitten von den ästhetischsten WAV-Files der Welt, vielleicht nicht, aber auf unserem Bildschirm da jetzt.
Papa!
California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Wake up to see you in California. Such a lovely place. Such a lovely place. En el espejo, en el techo, champana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros por propia voluntad. Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logran matar. Mi último recuerdo, corriasen de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El achandica portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Good.
Monday rolls around, I'm the black astronaut, just crying. Because I've got it so bad, and